Sie hören Was mit Reisen. Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon.
Jürgen Drensek, gerade zurück vom Griechen, sitze hier am Sonntagabend und produziere diese 184. Ausgabe von Was mit Reisen. Es war wie immer herzlich. Ich habe mich klugerweise wie immer auf die leckeren Vorspeisen beschränkt. Es herrschte beim Lindenstraßen-Griechen eine entspannte, fröhliche Atmosphäre und ja, den Raki habe ich mir auch am Ende gegönnt. Beste Voraussetzungen, um über Griechenland nachzudenken. Also, wenn man sich nur auf die politische Ebene beschränkt, mag einem Angst und Bange werden. Da gibt es martialische Macho-Allüren der neuen Tsipras-Regierung, die sich als Repräsentant eines eigentlich armen Schluckers und Bittstellers für mehr EU-Geld so unglaublich flegelhaft benimmt, dass man schon sehr viel Sympathie für das wunderschöne Land haben muss, um nicht bockig zu reagieren. Das wäre eh nicht angebracht, denn die Leidtragenden an der jahrelangen Misere sind ja die einfachen Griechen, mit denen man als Urlauber überwiegend in Kontakt kommt und die liebenswerte griechische Atmosphäre prägen. Ihnen geht es ja wirklich schlecht. Und wer will Ihnen verdenken, dass Sie wie ein Krebskranker nach vergeblicher Chemo doch mal nach homöopathischen Mitteln greifen? Verlieren können Sie ja eh nichts mehr. Und seien wir realistisch, wen hat es in den letzten Jahren interessiert, wer in Griechenland das Tourismusministerium leitete und wer das staatliche Fremdenverkehrsamt? Beide Institutionen machten gefühlt nur durch Inkompetenz und Korruption auf sich aufmerksam. Wenn der Tourismus in Griechenland sich reformierte und positiv neu auf dem Markt positionierte, dann war das eh der Verdienst der Privatwirtschaft und ihrer Marketing-Greece-Kampagnen. Trotzdem setzt die neue Regierung natürlich die Rahmenbedingungen und die Abschaffung des Tourismusministeriums, so ineffektiv es auch gewesen sein mochte, ist ein extrem unprofessionelles Zeichen. Der wichtigste Wirtschaftszweig des Landes wird wieder mal politisch degradiert zur Tingeltangel-Branche, die man im geistigen Leerlauf einfach so mitregieren könnte. Lieber werden die Amtsstuben wieder mit Staatsdienern gefüllt, die vor allem sich selbst verwalten, und der Regierungschef gibt mal eben nebenbei unausgegorene Ratschläge zu All-Inclusive und beweist, dass Urlaub machen noch keine Qualifikation ist für Urlaub gestalten. Die touristische Industrie bei uns sieht die neuen Machthaber in Athen trotzdem gelassener als die Finanzwelt. Wenn keine Streiks oder Infrastrukturkatastrophen den Reisestrom behindern, bleibt das touristische Produkt Hellas erste Sahne. Die Hotellerie hat sich neu und gut aufgestellt mit ihrem sehr speziellen Charme, den die Freunde des Landes so lieben. Der direkte Konkurrent und Nachbar Türkei wird von politisch engagierten Urlaubern zunehmend kritisch hinterfragt und auch der vielleicht drohende Grexit kann eigentlich nicht schrecken. Für die kommende Saison sind alle Kontrakte unter Dach und Fach. Mehr noch, es wird gerade aufgestockt und selbst eine wiederkehrende abgewertete Drachme würde uns als Reisende erstmal fröhlich machen, weil wir für unseren Euro mehr Gegenwert bekämen. Nein, Griechenland steht nicht zur Disposition als eines der wichtigen Urlaubsländer am Mittelmeer. Dafür ist das Produkt zu gut. Man darf jetzt bloß nicht den Fehler machen, die neuen Regierungsrüpel in Athen zu ernst zu nehmen und dafür die griechischen Gastgeber mit Liebesentzug zu bestrafen. Das Reiseradio bietet heute eine bunte Mischung von Meer über Mozart bis Movie. Am Meer, genauer gesagt am Strand von Warnemünde, existiert seit fast 2 Jahren das erste Resort der Aya-Kette, das sich selbst so bezeichnende Volkshotel. quasi eine Art Motel One mit Urlaubsgirlanden. Ab 39 Euro pro Person und Nacht kann man in bester Strandlage in einem Zimmer schlafen, das von Design und Komfort her viel höherwertig erscheint. Extras und alles außerhalb der Zimmer ist ein Extra, kosten auch extra. Ob das Konzept angekommen ist bei den Urlaubern, brauchte ich den für Neueröffnungen der Kette zuständigen Direktor David Monte nicht zu fragen, als ich ihn jetzt am Ostseestrand traf. Belegungen über 90% über das gesamte Jahr geben eine deutliche Antwort. Aber ob sich das Konzept auch lohnt, hängt von der Spendabilität und der Struktur der Hotelgäste ab. Dazu gab es überraschende Erkenntnisse. Touristisch steht Mozart für Salzburg. Die kleine, feine Stadt der Hochkultur ist nach Wien das beliebteste Ziel Österreichs. Eine sichere Bank für die Urlaubswerber. Auch 2015 ist das Veranstaltungsprogramm gut gefüllt mit Events, zu denen die Hotels Höchstpreise aufrufen können. Aber Salzburg muss ja für alle Zielgruppen vermarktet werden. Da trifft es sich gut, dass nicht nur das höchst beliebte Schlösschen Hellerbrunn mit seinen neckischen Wasserspielen 400. Geburtstag feiert, sondern auch ein Hollywood-Film seit einem halben Jahrhundert allerliebst vor sich hin trällert. Bei uns ist er nahezu unbekannt, aber die Amerikaner lieben das Oscar-gekrönte Werk über die Trapp-Familie Sound of Music. Und gefühlt jeder US-Besucher in Salzburg will an die Drehorte der kitschigen Schmonzette. Wie schön für Bert Brugger, den Chef von Salzburg Tourismus, dass er wahrscheinlich ein gutes Jahr vor sich hat, wie er mir gleich im Reiseradiogespräch verrät. Ein Touristiker geht in die Luft und macht daraus eine Geschäftsidee. Salim Sahi ist Chef der Traffix Software-Systeme. Das hört sich zunächst mal für Nicht-Techniker einigermaßen öde an. Portale, Buchungssysteme, dynamische Paketierer sind heute zwar unverzichtbare Hilfsmittel, um am Reisemarkt zu bestehen, aber der Bauchtouristiker vermisst da immer die nötige Emotionalität der Reiseberatung. Die allerdings liefert ihm Salim Sahi in Hochglanz und HD. Kernstück von Traffix ist HeliView, die wunderbaren Hotelrundflüge aus der perfekten Vogelperspektive. Wie die ins Herz der Buchungswilligen zielen, darüber unterhalte ich mich mit dem Content-Produzenten, den mittlerweile auch die Reisebüros lieben. Zu Wasser, zu Lande und aus der Luft. Das ist Ihre Ausgabe 184 von Was mit Reisen. Schön, dass Sie wieder Passagier sind. Stellen Sie sich mal vor, Sie betreiben eine kleine Pension in einem Urlaubsort oder vermieten Apartments. Bis auf wenige Ausnahmen werden Sie in Deutschland eine Jahresauslastung unter 50% haben. Das reicht gerade so, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, aber Spielräume für Investitionen, für Modernisierungen und Komfortverbesserungen sind da eng. Und dann hören Sie, da kommt ein neuer Player, der wirklich was vom Geschäft versteht. Schickes Zimmerdesign, komfortables Bad, Boxspringbetten bester Güte und Traumblick aus jedem Zimmer für 39 Euro pro Person und Nacht. Da schlafen Sie garantiert unruhig. So erging es auch den Gastgebern in Warnemünde, als der Arosa-Chef Konsul Rahe vor 2 Jahren seinen Billigableger Aja dort direkt an den Ostseestrand setzte. Als ersten von vielen, die noch kommen sollen. Was aus dem vermeintlichen Verdrängungswettbewerb geworden ist nach 2 Jahren, das frage ich jetzt den Aja-Manager David Monte. Er ist für Hotels zuständig, die bald eröffnen sollen.
Unterwegs am Wegesrand. Begegnungen.
Lieber David Monte, wir sitzen hier im weißen, barock-inspirierten, ja, soll ich sagen, Lounge-Teil des wohl umstrittensten Hotelprojektes, was es in Warnemünde gab, dem Aya-Resort. Seit fast 2 Jahren sind Sie jetzt in bester Strandlage. Dürfen Sie sich hier immer noch zeigen bei den anderen Hoteliers und Ferienhausvermietern oder sind Sie persona non grata hier?
Mehr denn je will und darf ich mich zeigen. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir haben das Haus jetzt mittlerweile fast 2 Jahre am Markt und es ist genau das eingetreten, was wir prognostiziert haben, dass wir mit dem Aya-Resort neue Gäste an den Standort Warnemünde gebracht haben, die, und das liegt in der Natur der Sache, natürlich nicht nur im Aya-Resort bleiben, sondern auch links und rechts mal den Standort erkunden, andere Gastronomien sich anschauen, dort auch verzehren. Also heute eine ganz tolle partnerschaftliche Verbindung zu anderen Gastronomen und Hoteliers.
Aber das war ja die große Angst, als damals Aya nach Warnemünde kam. Super tolle Preise, ich glaube ab 39 Euro pro Person auf Boxspringbett mit erster Strandlage, mit Blick aufs Meer. Ja, haben alle gedacht, warum sollen dann Leute noch in eine Ferienwohnung gehen, wo immer noch das Sofa von der Oma drin steht?
Wir haben mit dem Aya-Resort bewusst auch Gäste nach Warnemünde gebracht, die vorher vielleicht nicht nach Warnemünde gekommen sind. Das heißt, es hat kein Verdrängungswettbewerb stattgefunden, dass wir anderen Betrieben die Gäste weggenommen haben. Ganz im Gegenteil, neue Gäste sind nach Warnemünde gekommen, Gäste, die den Standort noch nicht kannten. Wir sind bewusst sternelos. Wir haben uns entschieden, keine Sterne an die Häuserfassade zu kleben, weil wir eben als Volkshotel, und so nennen wir uns, für jedermann geöffnet sind und für jedermann den Urlaub maßschneidern können und davon profitieren auch andere Betriebe jeglicher Couleur am Standort.
Könnte man denn jetzt sagen, nach 2 Jahren, jetzt haben Sie einen guten Überblick über die Gäste Ihres ja momentan noch singulären Produktes Aya, ist es denn tatsächlich ein Volksprodukt im Sinne von, da kommen jetzt auch Menschen nach Warnemünde, die sie sonst nicht leisten könnten?
Das kann ich bestätigen. Also wir haben sowohl den Ford Fiesta, der vor die Tür kommt und die Großfamilie steigt aus, aber der Porsche Panamera folgt direkt. Also wir haben bewusst das Konzept offen gehalten. Viele Stilgruppen kommen nach Warnemünde. Und wenn ich heute mal zurückblicke auf die letzten 2 Jahre, dann ist genau das eingetreten, was wir gedacht haben, das eintreten wird. Viele Gäste, viele Stilgruppen, die zu uns kommen, die vielleicht vorher noch nicht hier waren, die vielleicht vorher andere Beherbergungsbetriebe oder Arten gewählt hatten, die jetzt zu uns kommen oder nach Warnemünde kommen.
Wir haben ja eben schon den Kampfpreis gesagt, 39 Euro pro Person und Tag. Das ist natürlich nur der Preis für Schlafen und Duschen und schön gucken aus dem Zimmer. Wenn man jetzt einen richtigen Urlaub machen will, muss man natürlich noch ein bisschen was dazu buchen. Entweder bei Ihnen oder man muss draußen an die Würstelbrute gehen. Was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht? Wie viele Menschen bleiben tatsächlich beim Standard, also beim Schlafen, und wie viele buchen das Komfortpaket drumherum?
Die meisten Gäste buchen nicht nur das Schlafen, sondern buchen natürlich aus der Angebotspalette, die sehr mannigfaltig bei uns ist, Möglichkeiten des Frühstücks, der Halbpension, der Wohlfühlmomente im Nivea-Haus. Also kann ich heute sagen, dass fast jeder Gast irgendwo noch Leistungen darüber hinaus in Anspruch nimmt. Aber es gibt auch Gäste, die nur die Übernachtung bei uns buchen. Und das ist auch gut und gewollt von uns. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass die meisten Gäste noch Leistungen drumherum buchen.
Also könnte man sagen, über die Hälfte der Gäste bei Ihnen haben auf jeden Fall mindestens noch das Frühstück dabei oder vielleicht zumindest den Tag in dem Spa, in dem Wellnessbereich zugebucht.
Weitaus mehr. Also da bewegen wir uns eher schon mit einer 9 vor der Zahl. Also die meisten Gäste buchen wirklich das Frühstück dazu, buchen sehr gerne Behandlung im Nivea-Haus, buchen im Seebad verschiedene Dinge. Da gibt es in der Modularität die Möglichkeit, das Schwimmen zu buchen, nur als Schwimmen. Die Sauna kann man buchen, das Fitness. Und die meisten Gäste kommen hierher, um sich eben auch verwöhnen zu lassen, um diese tollen Parameter in Anspruch zu nehmen.
9 ist eine magische Zahl. Ich habe gehört, Sie haben über 90% Belegung übers Jahr gerechnet. Das ist ein absoluter Spitzenwert.
Kann ich bestätigen. Das soll aber nicht satt klingen. Wir sind damit natürlich zufrieden. Wir freuen uns, dass wir mittlerweile richtige Fans haben, die zu Aya kommen, Wiederkehrer haben, die jetzt schon zum wiederholten, zum 10., 11. Mal bei uns verweilen. Das macht uns sehr stolz. Aber natürlich sind wir nicht satt, sondern ganz im Gegenteil. Wir freuen uns, das Ergebnis mindestens zu wiederholen und auch weiteren Gästen die tollen Vorzüge unseres Hauses präsentieren zu dürfen.
Nun stehen Sie ja persönlich geradezu für den Hunger der Gruppe nach mehr. Sie sind der Pre-Opening Director, nicht von dem Haus, das läuft ja schon seit 2 Jahren, sondern von allen möglichen Aya-Resorts. Ich kann mir vorstellen, Sie haben wahrscheinlich viele Delegationen aus dem Rest der Republik von besorgten Gemeindevertretern, Ruhpolding fällt mir da ein, wo man nicht so genau weiß, ob man dieses Glück auch in seinen eigenen Regionen haben möchte.
Also besorgt ist vielleicht ein bisschen überdramatisiert. Grundsätzlich haben Sie vollkommen recht, dass natürlich wir Delegationen haben, die den Standort bereisen, die den Prototyp mal kennenlernen wollen. Und ich kann Ihnen heute bestätigen, dass diese Delegationen wohlentspannt und hocherfreut wieder abgereist sind und wahrscheinlich auch wiederkommen werden, ohne dass ich es weiß.
Das heißt, wir haben jetzt ganz sicher dieses Jahr, glaube ich, Bad Saarow wird eröffnet. Dann wird neu eröffnet Grömitz am 16. März. Ruhpolding, was eben genannt wurde von mir, ist auch jetzt in trockenen Tüchern. Und wie geht's weiter?
Also wir haben noch eine ganze Menge Ideen in der Schublade und ich kann Ihnen versprechen, dass wir da sehr umtriebig uns bereits auch weiteren Standorten gewidmet haben. Deutschland ist ein wunderschönes Reiseland, hat sehr viel Potenziale, die teilweise heute noch außer Land gelassen werden, in Anführungsstrichen. Und wir haben noch sehr viele Ideen, was AYA in den kommenden Jahren bringen wird. Wir sprechen dann über die Standorte, wenn sie in trockenen Tüchern sind, wie Sie gesagt haben, wenn die Tinte getrocknet ist, und dann werden wir Sie darüber informieren, wie es weitergeht.
Aber so ein bisschen Vision müssen Sie doch immer Hause haben. Was haben Sie denn für so eine Zielmarke für 2-3 Jahre? Auf was für eine Gesamtzahl möchten Sie ganz gerne wachsen?
Unser Portfolio darf schon in den nächsten Jahren auf 12 Häuser ansteigen. Das ist die Vision, die wir haben und die wir auch konsequent umsetzen werden.
Früher war für Touristiker die Katalogwelt noch in Ordnung. Da war man Herr der Informationshoheit. Wie das Hotel dargestellt wurde oder konkreter gesagt, welche nicht so zauberhaften Details durch gute Bildausschnitte und juristisch abgesicherte blumige Vernebelungsformulierungen den potenziellen Urlaub erreichten, das entschied der Veranstalter. Und dem musste man glauben. Tja, und dann kam Google Earth mit seinen Satellitenbildern und Holiday Check und Co. mit ihrer Schwarmkontrolle. Das zwang die Branche zur neuen, sprachlich ein bisschen langweiligen Ehrlichkeit. Gleichzeitig wurde der Platz im Katalog aus Gründen der Angebotserweiterung und der Kosten immer weniger. Eine tödliche Spirale für die Emotionalität. Genau die möchte Salim Sahi mit seinem Projekt HeliView wieder beleben. Er bietet für Internet und Reisebüro perfekte filmische Hubschrauber-Rundflüge um Hotelanlagen an, mit der kleinen, aber nicht unbedeutenden Möglichkeit, dass man beflügelt auch gleich buchen kann, wenn einem das Domizil zumindest von oben schon mal gefällt. Was hinter der Geschäftsidee steckt und ob sie funktioniert, darüber unterhalte ich mich jetzt mit dem CEO von Trafix, Salim Sahi.
Wenn einer was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Lieber Salim Sahi, wenn ich jetzt sage, Sie sind ein Überflieger im digitalen Tourismus, dann ist das nicht nur ein Kompliment, sondern einfach auch eine Tatsachenbeschreibung. Sie fliegen nämlich gerne über Hotels rum und machen daraus schöne Filme. Stichwort HeliView. Ist das ein Zeichen von Google Maps nicht ein bisschen viel Aufwand?
Ja, in der Tat. Der Aufwand ist natürlich immens. Dahinter verbirgt sich natürlich die Idee, dass Reisetourismus etwas Emotionales ist. Und eine Landkarte sich anzuschauen von oben ist wenig spektakulär, auch nicht sehr emotional. Und wir wollten die schönen Hotels mit den schönen langen Stränden und den Sehenswürdigkeiten mal aus einer anderen Perspektive innerhalb eines Videos als Überflug mal zeigen.
Na gut, muss ich zugeben, es sind wirklich wunderschöne Aufnahmen, die Sie da machen von den Hotelanlagen. Und als langjähriger TV-Produzent weiß ich auch, was für eine tolle Technik dahinter steckt, alles so wackelfrei und präzise hinzubekommen. Aber wir müssen natürlich fragen, was für eine Geschäftsidee steckt dahinter, außer Content zu liefern, der im Zeitalter der Internetaktivität natürlich immer wichtiger wird.
Ja, bei uns ist es natürlich so, dass vor der Geschäftsidee erstmal die Vision da ist und der Wille, die Leidenschaft, ein gutes Produkt zu schaffen, womit man immer besser Reisen verkaufen kann, man noch schneller die Kunden beraten kann, noch transparenter beraten kann, Spaß hat an der Reiseberatung, man schnell Angebote suchen und finden kann. Das steht erstmal im Vordergrund bei uns. Deswegen glaube ich auch, dass wir solche Projekte einfach mal machen können und durchsetzen können. Und natürlich im Nachhinein entsteht dann auch bei uns das Businessmodell. Und hier geht es vorrangig darum, unsere eigenen Buchungssysteme aufzuwerten. Und Heliview kann man natürlich über eine kleine Gebühr sich lizenzieren.
Eine kleine Gebühr. Ich meine, Hand aufs Herz, meine Firma ist ja auch im Filmgeschäft tätig und ich weiß, wie kaputt die Preise sind, seitdem jeder ambitionierte Amateur für eine 2.000-Euro-Kamera sich dann auch auf den Markt wirft und den Hotelbetreibern bunte Filmchen anbietet. Da kann ich kaum glauben, dass diese Hoteliers Hurra schreien, wenn sie jetzt mit einer Flugtechnik anrücken, die pro Stunde einen vierstelligen Betrag erfordert. Ich meine, da müssen Sie natürlich sehr viel investieren im Vorfeld für dieses Geschäftsmodell.
Ja, in der Tat. Also eine Minute Produktion dieses Films kostet 2.500 Euro. Das heißt, wir haben ja wirklich mehrere Millionen Euro investiert. Hier geht es aber auch wirklich, die Kosten wieder in der Masse dann aufzuteilen und einzuspielen. Bedeutet, für ein Reisebüro kostet die Lizenz wirklich nur 49 Euro pauschal im Monat. Und für die Online-Nutzung ist es ein faires, leistungsgerechtes Abrechnungsmodell. Das heißt, ein Portal, das diese Filme auch im Internet einsetzt, bezahlt im Prinzip nur paar Cent nach der Einblendung, nach den Views.
Okay, da kommen wir jetzt gleich mal in Details, weil das ja ganz interessant ist. Wir haben schon jetzt erahnt, dass es nicht nur l'art pour l'art ist, also um das Vergnügen daheim, die schönsten Urlaubsküsten mit den Hotels sich angucken zu können, sondern um einen Buchungsanreiz direkt aus der Flugaufnahme heraus einen Prozess starten zu können. Wie sieht das denn genau aus?
Ja, hier ist die Idee, zunächst mal am Strand entlang zu fliegen. Links sieht man das Meer, rechts den Strand und damit dann auch die Hotels, die einzelnen. Und über den Hotels blenden wir den besten Preis ein, den günstigsten Abpreis. Und man kann während dieses Flugs auf dieses Preisschild draufklicken und einen kompletten Rundflug starten um dieses eine Hotel. Man kann jetzt zum nächsten Hotel weiterfliegen oder dieses ausgewählte Hotel kann man im Prinzip per Klick direkt in den Buchungsprozess einsteigen, also direkt auf seiner Buchungsmaschine im Internet, auf sein eigenes Reiseportal gelangen und dann befindet man sich wieder in der klassischen Online-Buchungswelt.
Jetzt muss ich das noch mal ein bisschen nachfragen, weil ich habe natürlich heute Morgen, als ich mich aufs Interview vorbereitet hatte, auch ein bisschen rumgeklickt auf Ihrer Seite heliview.de oder reisesuche.de. Und es gibt auch Apps fürs iPad oder fürs iPhone. Da müssen Sie aber doch erstmal das Vertrauen bekommen beim Endkunden, dass er ausgerechnet zu Ihnen kommt, um eine Reise zu buchen. Wie können Sie das machen, wo doch so viele Namen mit Werbemillionen geradezu in die Köpfe der Leute hineingepowert werden, derzeit im Fernsehen, diese Portale zu nutzen für eine Urlaubsbuchung und nicht ein relativ unbekanntes wie reisesuche.de oder heliview.de, das wahrscheinlich ungestützt nicht allzu viele kennen?
Richtig, unsere Intention ist auch nicht, über Heliview.de jetzt Buchungen über uns selbst zu generieren. Das ist ja nicht unser Geschäft. Also wir sind kein Reisevermittler, wir sind ja Technologieanbieter für Reisebüros, für Reiseportale. Und wir haben Heliview.de ins Leben gerufen, um zuerst mal eine kostenlose Version in den Markt zu platzieren, um auch gerade auch Vertrauen beim Endkunden zu schaffen, den Endkunden schon daran zu führen und Praxisbeispiele auch darzustellen, wie man das integrieren kann in seinem eigenen Webauftritt, wie die Integration in einem Reiseportal geschehen kann. Mittlerweile hat sich Heliview wirklich etabliert und ist auf vielen Reiseportalen, in vielen Reisebüro-Beratungsprozessen schon integriert. Und das ist der große Gewinn daran.
Also wenn ich das richtig verstehe, ob es jetzt nun bei Ihnen auf der Seite ist oder bei Portalen, wo Sie diese Technik schon integriert haben, Man wird dann also weitergeleitet, entweder zum Anbieter des günstigsten Preises oder auch zu dem Anbieter, mit dem man gerne verreisen möchte, kann dort buchen und Sie bekommen eine kleine Vermittlungsprovision dafür, dass Sie eben den Kunden weitergeleitet haben. Ihr USP sind die Helikopteraufnahmen für einige dieser Hotels, die Sie im Portfolio haben. Und trotzdem nochmal die Frage, lohnt sich dieser Aufwand für die Content-Erstellung, um sich gegenüber, ich sage jetzt mal, ab in den Urlaub und solche Konsorten behaupten zu können?
Also der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall, weil wir sehen heute schon eine höhere Conversion Rate am Ende des Tages. Bedeutet, Reiseportale, die es heute schon einsetzen, berichten, dass der Kunde schon dann bereit ist, höherwertiger zu buchen. Ja, das heißt, der Reisepreis steigt und er hat mehr Vertrauen. Er schaut sich weitere Hotels an auf diesem Portal und am Ende des Tages bucht er dort auch. Weil wir zeigen mit Helibu wirklich eine sensationelle Transparenz. Man sieht, wie weit ist das Hotel wirklich vom Strand entfernt. Ist eine Autobahn dazwischen oder eine Straße? Sind da Hügeln? Ist es eher eine Klippe zum Strand? Ja? Was verbirgt sich noch rechts weiter vom Strand? Was kommen da noch für Buchten? Was kommen da für Sehenswürdigkeiten? Ja?
Wie schrecklich für die touristische Industrie, dass die blumigen Beschreibungen auf einmal durch die Realität abgeholt werden.
Ja, zum Glück ist natürlich 90% alles super, aber gerade auf diese Fälle, wo es nicht super ist, freut man sich natürlich darauf, hingewiesen zu werden.
Kommen Sie, nur ein Hotelier, der in einer traumhaften Lage ist, der weiß, um mich herum habe ich nur Schönheit, der wird auch einen Auftrag geben, dass wir mit dem Hubschrauber drüber fliegen dürfen.
Ja, ich hoffe doch. Wir haben jetzt mittlerweile ja über 10.000 Hotels per Rundflug abgeflogen. Von den Zielgebieten sind dabei die Kanarischen Inseln, die Balearen, Spanien-Festland, Portugal.
Rügen nicht zu vergessen, weil die Kanzlerin von da kommt.
Richtig, natürlich. Unser absolutes Highlight-Projekt, die Insel Rügen, wo ich selbst persönlich auch sehr gerne Urlaub mache. Wir haben Türkei mit dabei, wir haben die griechischen Inseln mit dabei und natürlich ein wunderschönes Projekt mit der ägyptischen Regierung, das wir gestartet haben und haben entsprechend auch alle Hotels in Ägypten, den kompletten Nil, die Pyramiden, die Strände in Hotels, die Urlaubsorte in Ägypten komplett mit aufgenommen.
Ich brauche mich nicht überzeugen davon, dass es wirklich ein wunderschönes Produkt ist, was Sie machen. Aber die Frage ist doch, wie viele Reiseportale sind denn bisher auf Sie angesprungen? Also, dass Sie sagen können, wir haben jetzt schon echt eine gute flächendeckende Zahl von Portalen, die unsere tollen Aufnahmen nutzen.
Ja, also die größten Portale setzen es schon ein, wie weg.de, Thomas Cook, Kajak, mal um einige zu nennen. Viele Veranstalter nutzen es bereits auch auf ihren eigenen Webseiten wie Altus, Schauinslandreisen, Olima-Reisen zum Beispiel. Es sind mittlerweile viele Hunderte von Reisebüros, die das in der Tat bei der täglichen Beratung mit einsetzen, den Monitor drehen, dem Kunden zeigen. Viele haben schon einen zweiten Monitor gekauft, einige haben sich schon einen Fernseher gekauft, ein Schaufenster reingestellt und lassen es dort laufen. Also die Nutzung ist wirklich sehr, sehr vielfältig.
Gut, das ist schön, dass Sie das sagen. Das wäre jetzt auch direkt mein nächster Punkt gewesen. Bisher hört es sich ja alles so an, wir sind wieder im virtuellen Garten und alle Reisebüros sagen, da kommt schon wieder einer, der uns die Buchungen wegnehmen will. Aber Sie haben ja dieses berühmte Tool Cosmo, was sozusagen die Variante fürs Reisebüro ist. Das heißt, der Reisebüro-Expedient hat genau diese gleichen virtuellen und visuellen Leckerbissen, die er seinem Kunden zeigen kann. Ich glaube, 8000 Reisebüros nutzen es bereits. Kann er denn mehr noch machen als der Kunde, der einfach im Internet auf ihre Seite geht?
Ja, sicherlich ein Reisebüro kann immer mehr, was das Internet kann. Es ist eine persönliche Beratung, es ist noch das Know-how, was der Reiseexperte natürlich hat. Ja, das Cosmo ist ein Profi-Tool, wo mit Reisebüro-Expedienten in der Tat auch mit Codierung in der CS-Maske, also eine Thoma-ähnliche Maske, wir nennen sie TBM-Maske, auch direkt nativ mit Codes direkt auf die Veranstaltersysteme Abfragen tätigen können und Rundreisen kombinieren können, etc. etc. Zusätzlich bietet das Cosmo aber auch schon seit Jahren einen Flughotel-Mix an. Ist sehr interessant auch zu Hochsaisonzeiten, wo zu Ferienzeiten Pauschalreisen vielleicht ausgebucht sind, kann das Reisebüro über den Cosmo in der Tat einen Hinflug zum Beispiel von Air Berlin sich auswählen, einen Rückflug von der Condor und das Hotel von Schauinsland dazu und das wirklich auch als Paket mit anbieten.
Kommen wir mal zurück nochmal zu dieser Internetbuchung, die mich persönlich immer noch ein bisschen irritiert, weil ich bin vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich glaube, wenn ich einen Urlaub machen möchte, ist für mich immer noch das Reisebüro die erste Wahl, weil ich mich dort einfach aufgehoben fühle, emotional. Und Sie bieten jetzt auch durch dieses Heliview-Projekt eben auch noch mehr Content an, um mich zufriedenzustellen. Ist das nur mein altmodisches Denken oder ist es tatsächlich so, dass viele Webseiten noch eher auf diesem Bereich sind, buch mich, kauf mich, aber zu wenig den Kunden emotional abholen?
Ja, auf jeden Fall. Die Emotionalität spielt bei uns eine sehr, sehr große Rolle, egal ob ich das online buche oder im Reisebüro buche. Wie gesagt, das Reisebüro hat natürlich einen Vorteil der persönlichen Beratung, des persönlichen Know-hows. Das Internet hat sehr viel unstrukturierte Informationen. Wir bringen im Prinzip beide Welten auch so ein bisschen zusammen. Das heißt, wir machen die Reisebüros dahingehend fit, dass sie diese Online-Inhalte auch mit bei der Beratung nutzen können und eben mit Heliview die Kunden auch begeistern können. Ja, also Video, interaktiven Inhalt wird somit im Reisebüro, ins Reisebüro rein transportiert.
Sie haben jetzt eben schon die Zahl gesagt, etwa 10.000 Hotels haben Sie schon umkurvt. Das sind natürlich noch viele Flugkilometer zu leisten, um eine umfassende Filmdatenbank zu bekommen. Wer wird denn eigentlich schneller sein, so jetzt in der Zukunft? Die Satellitentechnik von Google oder Street View oder die jetzt 360-Grad-Bilder, die User einfach hochladen dürfen bei Google oder Sie mit Ihrer hohen handwerklichen Filmqualität?
Ja, wir vergleichen uns eigentlich nicht mit Google Maps oder Street View. Google Maps, die Kartenansicht, wie gesagt, ist nicht emotional. Street View ist eine Ansicht des Hotels von der Straßenperspektive, also vom Hoteleingang. Man sieht da nicht den Pool, man sieht da auch nicht den Strand.
Da gibt es ja diese Google Sphere mittlerweile, diese kleine App, die ja ganz begeistert genutzt wird von vielen, die diese 360-Grad-Kugelbilder machen.
Richtig, das muss ich natürlich auch erstmal durchsetzen, vielleicht auch flächendeckend durchsetzen. Zudem kommt es natürlich auch darauf an, wie man diese Inhalte verknüpft, in welchen Buchungstechniken und zu welchen Preisen, zu welchen Angeboten. Hier sind wir natürlich mit unserer Erfahrung von 15 Jahren direkt am Point of Sales irgendwo auch und direkt verknüpft mit den Reiseveranstaltersystemen und haben dann natürlich einen immensen Vorteil, diese ganzen Inhalte auch so zu verknüpfen, dass man sie zur Zeit der Beratung direkt displayen kann.
Nun müssten Sie ja mit Ihrem wunderbaren Helikopter einen Pickel auf der Nase haben, wenn Sie jetzt sehen, dass die ganzen Drohnenfilmer anfangen, Ihnen von unten das Geschäft abzugraben. Denn Flugaufnahmen mit der GoPro über die Hotelanlage vom Pool bis hinein in die Rezeption, das scheint ja der neueste Hit zu sein.
Ja, das ist natürlich auch eine nette Sache. Wir haben das ursprünglich, bevor wir mit dem Helikopter losgeflogen sind, natürlich auch ausprobiert. Wir haben viele Sachen ausprobiert. Wir hatten als allererstes in der Tat einen Kameramann an einem Helikopter mit einem Gurt angeschnallt, der wirklich so eine Kamera in der Hand hielt und am Helikopter von so halb draußen hing. Ja, und ja,
das kenne ich aus eigener Erfahrung noch gut.
Ja, das war eine sehr wackelige Angelegenheit, wo wir dann umgestellt haben auf dieses professionelle System, zu sagen, okay, die Kamera hängt unter dem Helikopter, innen drin ist ein richtiger Serverschrank und ein Kameramann, der das per Joystick sozusagen unten die Kamera steuert. Und diese Drohnenaufnahmen, da kriegt man einfach nicht die Masse hin. Ja? Eine Drohne hat eine begrenzte Flugdauer, man muss schnell die Batterien wechseln, man braucht noch mehr Genehmigung. Dieser Prozess mal anzufangen, ein, zwei Hotels abzufilmen oder 10 kann man machen, aber 10.000 an bestimmten Zeit oder an einem Strand, wo wirklich 500 Hotels sind und der Strand 20 Kilometer lang ist, kommen Sie mit der Drohne einfach nicht weit.
Gut, auf jeden Fall können wir zusammenfassen, es wird bunter und bewegter. Gegenüber dem Katalog ist das wirklich der nächste Level. Fragt sich nur, und das ist die Herausforderung, finden wir auch den Weg in das Herz des Urlaubssuchenden?
Ja, die ganze Reiseberatung wird natürlich digitaler, die Nutzung, das Kundenverhalten wird digitaler. Wir reden heute von Apps auf Smartphones und Tablets. Auch das wird vielleicht bald Geschichte sein, in dem Moment, wo der Kunde anfängt, auf der Couch mit seiner Fernbedienung, mit dem Fernseher, auf dem Fernseher seine E-Mails zu machen, sein Facebook zu machen. Gibt es heute schon Smart-TV-Apps, Smart-TVs mit den entsprechenden Apps. Einziges Hindernis ist natürlich noch die Fernbedienung, mit der man schlecht stören kann. In dem Moment, wo man mit dem Fernseher vielleicht auch reden kann, ja, wird sich das sicherlich durchsetzen, dass man vor dem Fernseher sitzt, seine Schuhe sich anguckt, seine Klamotten sich auswählt, ja, und dann auch seine Reise bucht. Und dann werden dir im Prinzip einfach statische Inhalte, Text und statische Bilder in dem Moment nicht mehr weiterhelfen. Du wirst interaktiven Content benötigen.
Hauptsache, man reist hinterher auch noch.
Inshallah.
Wenn man ein Produkt wie Salzburg vermarkten muss, lebt man eigentlich auf der Sonnenseite der Tourismus-PR. Die Stadt an der Salzach ist mehr oder weniger ein Selbstläufer. Da sorgen schon die ausufernd vielen Festspiele dafür, die nette Altstadt, Mozart an allen Ecken und der Adventmarkt. Und wenn es etwas schnürl regnet oder in den Bergen der Schnee nicht so recht liegen bleiben will, ja, dann reibt man sich im Rathaus die Hände und die Cafés fahren Sonderschichten für die Tagesbesucher aus der Umgebung. All das erklärt aber noch nicht so recht, warum fast 300.000 Amerikaner unbedingt jährlich in dieses liebenswerte Nest wollen. Es ist ein hierzulande fast gänzlich unbekannter Film Sound of Music. Die Hollywoodesk verkitschte Version der Trapp-Familie, die ist in den USA so bekannt und televisionär unausweichlich wie bei uns das Dinner for One. Mit dem touristischen Unterschied, Dinner for One kann man nicht besuchen, die Drehorte des christlichen Musikantenstadels aber schon. Vor 50 Jahren kam der Film in die Kinos. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten, das cineastische Jubiläum freut Bert Brugger, den Chef von Salzburg Tourismus, und zwar sehr.
Reiseträume. Wenn einem so viel Schönes wird beschert.
Sie kommen aus einer österreichischen Stadt, die nur 150.000 Einwohner hat, also ein schnuckliges kleines Städtchen, das aber touristisch ein Riese ist für Österreich. Sie sind nämlich Chef der Salzburg-Werbung. Und nun haben wir ein Jahr 2015 vor uns, was ein Jubiläum hat, was gerade in Amerika extrem beachtet wird. In Deutschland kennt es keiner, in Amerika kennt es jeder. Ich sage nur ein Wort, nein, ein Satz. Sound of Music.
Ja, Sound of Music ist eines der Themen, oder das ist ein Film, der Salzburg im angloamerikanischen Raum und in Asien sehr populär und bekannt gemacht hat. Und es erzählt die Geschichte der Familie Trapp, die ja in Salzburg gewohnt hat und im Dritten Reich nach Amerika ausgewandert ist. Und diese Geschichte wird in diesem Film erzählt. Und der Film ist in Amerika extrem populär, hat 5 Oscars gewonnen und hat über 1 Milliarde Seher bisher gehabt. Und viele, viele Leute fahren wegen dieses Films nach Salzburg, um sich die Stadt anzuschauen und hier auf den Plätzen, auf denen gefilmt wurde, um diese Plätze zu besichtigen.
Ja, ist interessant. In Deutschland, glaube ich, kennt kaum jemand diesen Film. Ich glaube, es gab mal eine deutsche Adaption mit Ruth Leuwerig, aber die amerikanische Hollywood-Produktion, wenn man hier jemanden fragt, 1965, Sound of Music, tja, Schulterzucken.
Ja, es ist auch so, dass in Österreich ist dieser Film auch nicht sonderlich
bekannt. Bei Ihnen auch nicht?
Nein, auch in Österreich nicht. In Salzburg ist er mittlerweile bekannt, denn das Salzburger Landestheater hat das Musical. Es gibt also auch eine Musical-Version, die in vielen Musicals weltweit gespielt wird und immer noch gespielt wird. In Salzburg wird also das Musical am Landestheater gespielt und es wird sehr erfolgreich gespielt. Es ist, glaube ich, in der 5. Saison, ist immer ausverkauft und ist bislang die erfolgreichste Produktion, die das Salzburger Landestheater selbst auf die Beine gestellt hat.
Ja, und was bedeutet das jetzt, wenn dieses Jahr 50 Jahre dieser Film gefeiert wird, muss jeder Salzburger jetzt die Musik auswendig lernen und immer wieder auf allen Plätzen trällern oder wie machen Sie das jetzt?
Naja, trällern und die Werbung macht für uns eigentlich die Filmindustrie. Ja, Rodgers und Hammerstein, die die Musikrechte haben und Fox, die die Filmrechte haben, geben zu solchen Anlässen, zu 40, 50 Jahr Jubiläen immer irgendwelche Sondereditionen heraus und dementsprechend werden hier Filmteams nach Salzburg geschickt mit den damaligen Schauspielern, beispielsweise Julie Andrews. Und im März wird also hier eine Jubiläumsedition einer Blu-ray wieder in den Markt gesteckt und dafür ist natürlich viel Kommunikationsarbeit notwendig und hier wird Salzburg also wieder hervorragend ins Bild gesetzt, weil diese Aufnahmen natürlich Gott sei Dank in Salzburg gemacht werden.
Denn das war so meine Frage, wenn das jetzt 50 Jahre her ist, dass so ein Film produziert wurde, ich vergleiche jetzt mal irgendwelche Filme in Deutschland, die in den 60er Jahren gedreht wurden, ich meine, da kann eine touristische Werbeagentur ja nun schlechterdings jetzt die nächsten 30, 40 Jahre auch noch von ihren Honig rausziehen.
Naja, wir haben da in gewisser Weise immer als Ursprungslocation, wo der Film gedreht wird, doch irgendwie immer den Fuß in der Tür. Wenn immer das Musical irgendwo auf der Welt wieder aufgeführt wird und es wird ständig irgendwo aufgeführt, dann gibt es natürlich im Vorfeld dieses Musicals Medienarbeit, Pressearbeit, Filmarbeit und die kommen halt dann auch nach Salzburg und filmen dort ihre Schauspieler und da sind wir halt immer wieder mit unseren Bildern mit im Boot. Und genauso ist es mit dem Film, mit diesen 10, 20, 30, 40, 50 Jahr Jubiläen, läuft es ähnlich. Aber darüber hinaus ist es eine amerikanische Gepflogenheit, dass insbesondere in der Zeit vor Weihnachten dieser Film immer wieder angeschaut wird und generationenübergreifend. Und diese Welle der Bekanntheit und auch der Bekanntheit von Salzburg durch diesen Film ebbt offensichtlich nicht ab. Und wir versuchen das im Tourismusmarketing in Besucher umzumünzen und wir haben ungefähr 300.000 amerikanische Besucher in Salzburg, also es ist die Nummer 3 von den Herkunftsmärkten, ist doch erstaunlich für so eine kleine Stadt.
Gut, würden wir ihn auch gar nicht wegnehmen wollen. Sie haben natürlich viel mehr zu bieten in Salzburg. Ein zweites Jubiläum, ein kleines Schlösslein, wo auch, glaube ich, was gedreht wurde für den Film, feiert sogar 200-jähriges Bestehen.
400-jähriges.
400, mein Gott.
Ja, das Interessante an diesen Schlössern, es gibt ja mehrere davon um Salzburg, ist, dass sie von den Fürsterzbischöfen, von unseren Fürsterzbischöfen, die gleichzeitig politische und kirchliche Führer waren und die zusätzlich noch bedingt durch das Monopol auf den Salz- und Goldhandel das entsprechende Kleingeld hatten, konnten sich tolle Architekten aus Italien holen und sich solche Lust- und Sommerschlösser bauen rund um Salzburg. Und eines der schönsten davon ist das Schloss Hellbrunn, das 400 Jahre gefeiert wird. Es wurde von Marcus Sitticus erbaut, erstreckt sich über eine Fläche von 63 Hektar Und das Interessante an diesem Schloss ist ein Wasserspiel. Ja, es sind Wasserspiele, Wassererlebnis wird hier gemacht mit natürlichen Quellen, mit natürlichem Wasser. Und die sind 400 Jahre alt, begeistert immer noch ein breites Publikum, 300.000 Besucher im Jahr. Und es ist so etwas wie der Vorläufer von einem Entertainment Center, ja, aber das mit natürlichem Wasser betrieben wird.
Ich habe gehört, selbst einer der mächtigsten Männer der Welt, zumindest auch vom Geld her einer der reichsten, Bill Gates, ist ein absoluter Fan von diesem Schlösschen und hat sogar mit seiner Familie im letzten Jahr dort gefeiert.
Ja, die Frau von Bill Gates ist ein Sound of Music-Fan. Und sie haben im Schloss Leopoldskron, das ist auch eines dieser Sommerschlösser, dort haben sie gefeiert und die Familie Gates hat also dort in Sound of Music Kleidung, also in Tracht hier, einen Abend gefeiert, haben die Lieder gesungen und haben dann in Hellbrunn auch den Gazebo, das ist also eine dieser Lokationen, haben sie es besucht und ja, waren sehr zufrieden.
Und sie hat jetzt den Schlüssel zum Pavillon, die gute Melinda, und kann jederzeit, wenn sie nach Europa, nach Salzburg kommt, sich dann auch diese Szenen anschauen. Kultur ist ja in Salzburg untrennbar mit den Festspielen verbunden. Große Überraschung, es wird dieses Jahr auch wieder den Jedermann geben.
Selbstverständlich wird es den Jedermann geben. Die Festspiele gibt es seit über 90 Jahren und der Gründer der Festspiele, Hugo von Hofmannsthal, ist auch der Autor, der den Jedermann erfunden hat. Und ja, dieses Stück ist einzigartig. Seit 90 Jahren, mit einigen Pausen, wird es aufgeführt. War immer ausverkauft, ohne dass dafür großartig Marketing gemacht wird. Es wird am Salzburger Domplatz gespielt. Der Salzburger Domplatz hat eine Kulisse mit im Hintergrund mit der Festung und Dom, bei der, wenn man ohne Jedermann auf dieser Tribüne sitzt oder auf dieser Bühne sitzt, dann bräuchte es eigentlich gar keine Inszenierung. Insofern ist dieses Schauspiel ein fast ein Selbstläufer geworden und begeistert Jahr für Jahr das Publikum. Ich glaube, dieses Jahr sind 14 Aufführungen geplant. Ich glaube, 2.500 Leute pro Aufführung. Also da sind sicher schon sehr über die 90 Jahre sehr, sehr viele Besucher hingegangen.
Gut, jetzt mache ich, was man als Journalist eigentlich nie machen darf. Man macht Werbung. Also Salzburg ist ja auch ein Gesamtkunstwerk. Und Sie sagten ja eben, gut, die Fürsterzbischöfe, die hatten die Kohle, besser gesagt das Salz, also das Geld, um das so schön hinzurichten. Und dann hat Salzburg die Gnade gehabt, dass es ganz arm war und deshalb nicht industrialisiert wurde. Also heute haben wir die Puppenstube, weil es so arm war. Und die Touristiker freuen sich natürlich.
So ist es, ja. Salzburg hat die Industrialisierung nicht mitgemacht, ist dort nicht passiert. In dieser Zeit war die Stadt relativ oder sehr arm und dementsprechend wurde halt dort nicht alles niedergerissen und neu aufgebaut, sondern die Altstadt ist so erhalten, wie sie also im Mittelalter aufgebaut wurde. Und das ist offensichtlich attraktiv, ja, das ist offensichtlich interessant und vor allen Dingen einzigartig, ja, und mit diesen ganzen Palästen, mit diesen ganzen Kirchen, die also im 17., 18. Jahrhundert von den Fürsterzbischöfen hier errichtet wurden, ist es ein architektonisches Meisterwerk, ein Barock-Meisterstück, ja, das halt ganz gern gesehen wird und das man besser und schöner nicht dorthin stellen hätte können, als die Fürsterzbischöfe und die Architekten es getan haben.
Nun tun ja 8 Millionen Tagesbesucher im Jahr genau das, nämlich dorthin gehen, um diese Atmosphäre zu genießen. Muss man jetzt Angst haben, dass Salzburg zu Tode geliebt wird, dass man an den Wochenenden nur noch über die Köpfe laufen kann?
Es gibt Zeiten, beispielsweise Adventwochenenden oder im August in der Hochsaison, in der Festspielzeiten, wenn es regnet oder das Wetter schlecht ist und aus den umliegenden Feriengebieten alle Touristen sich Salzburg sozusagen als Schlechtwetterprogramm auserkoren haben und in Scharen nach Salzburg kommen, dann ist es schon so, dass die Stadt relativ voll ist und dass sich hier also durchaus Grenzen abzeichnen. Aber für den Rest des Jahres ist die Stadt durchaus besuchenswert und man hat sicher nicht das Gefühl, dass man da bedrängt oder gedrängt oder geschoben wird. Man kann sich in Salzburg abseits der Trampelpfade oder am Rande von den Trampelpfaden durchaus frei und gut bewegen.
Seien Sie ehrlich, Sie sind der einzige Tourismusdirektor, der sich über Schnürlregen freut.
Schnürlregen ab und zu, ja, aber Schnürlregen als Dauerregen macht nicht wirklich viel Spaß. Aber natürlich, ja, rein geschäftlich betrachtet ist es so, wenn viele Leute in die Stadt kommen, wird Umsatz gemacht, Frequenz bringt Umsatz, insofern ist der Regen ab und zu nicht schlecht. Ja, das könnte man noch ausdehnen auf den Winter. Ja. Die Städter freuen sich, ja, wenn es nicht schneit in den Bergen. Und die Liftbetreiber und die Skiindustrie hat da natürlich wenig Spaß daran. Aber ich denke, jeder soll sein Geschäft machen und das entsprechende Wetter haben.
Und wo bekommen Sie mehr Magendrücken? Wenn Sie sich wieder zum 100. Mal Sound of Music anhören müssen oder wenn Sie eine Mozartkugel lutschen?
Also man muss sich ja nicht 100-mal Sound of Music reinziehen und man muss auch nicht ewig Mozartkugel lutschen. Ja, der Film ist vielleicht nicht ganz nach meinem Geschmack. Das Musical hat gute Musik und das kann man sich durchaus anschauen. Und die Mozartkugeln gibt es ja verschiedene. Es gibt, glaube ich, die Original und die wirkliche und die eine ist handgemacht und die andere wird von Mirabelle weltweit vertrieben. Beide schmecken gut.
Jetzt sage ich mal, die Venusbrüstchen schmecken viel besser, aber die können sie nicht an Amerikaner verkaufen, weil es unziemlich ist.
Ja, offensichtlich haben die Amerikaner Probleme damit, aber das ist eine Süßigkeit, die deren Rezeptur wirklich in die Zeit zurückgeht, in der Mozart gelebt hat. Und sie werden immer noch in Salzburg produziert und man kann sie genießen, schmeckt hervorragend.
Und haben nur 3.500 Kalorien pro Stück.
So ungefähr, zu viel sollte man nicht essen. Das Zeug macht dick und für Damen macht es verdammt viel Hüftgold.
Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das Reiseradio konnte Ihnen wieder einige neue Erkenntnisse vermitteln und hoffentlich auch einigermaßen vergnüglich. Wir hören uns bald wieder, keine Frage. Bis dahin alles Gute, egal wann und wo Sie uns auch immer einschalten.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen, das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise!